besondere Umstände brauchen mehr, um das Feuer am Brennen zu halten. Und wenn es also heißt, dass wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit die Liebe in vielen erkaltet, dann hat es ein Stück damit zu tun, dass man nicht immer wieder neu gefüllt wird mit der Retterliebe Gottes, mit dem Brennenden. Das ist leicht. Ich sage das nicht, als ob ich da draußen wäre. Die viel mit mir zu tun haben, wissen, dass ich für diese Region, dass für diese Region bei mir die brennende Retterliebe, die mich Jahrzehnte angetrieben hat, einer nüchternen Resignation gewichen ist. Ich habe die Seite lieber weiter. Habe ich. Ich richte sie auf andere Menschen oder Regionen oder Gruppen. Und das ist mir klar, dass damit eine echte Gefahr verbunden ist. Dass man nämlich auch nicht mehr sieht um sich herum solche Möglichkeiten, wo sich andere anzünden lassen. Und deswegen brauchen wir einander und brauchen wir die Ermutigung, brauchen wir das gegenseitige Grüßen und das Weitergeben, wo Gott in uns diesen Brennstoff nachgelegt hat. Und ein bisschen in diese Richtung geht auch der heutige Predigtext. Und zwar nicht aus dem Predigtext selber hervor, sondern aus den gesamtbiblischen Zusammenhängen. Der steht nämlich im zweiten Buch Mose, Kapitel 34. Ab Vers 29. 2. Mose 34, ab Vers 29. Wer liest uns das?
Es geschah aber, als Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in Moses Hand, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichtes strahlend geworden war, als er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Söhne Israel sahen Mose an, und siehe, die Haut seines Gesichtes strahlte, und sie fürchteten sich, zu ihm heranzutreten. Mose jedoch rief ihnen zu, und Aaron und alle Fürsten in der Gemeinde wandten sich ihm zu, und Mose redete zu ihnen. Danach aber traten alle Söhne Israel heran, und er gebot ihnen alles, was der Herr auf dem Berg Sinai zu ihm geredet hatte. Als nun Mose aufgehört hatte, mit ihnen zu reden, legte er eine Decke auf sein Gesicht. So oft aber Mose vor dem Herrn hineinging, um mit ihm zu reden, legte er die Decke ab, bis er hinausging. Dann ging er hinaus, um zu den Söhnen Israel zu reden, was ihm aufgetragen war. Da sahen die Söhne Israel Moses Gesicht, dass die Haut von Moses Gesicht strahlte. Dann legte Mose die Decke wieder auf sein Gesicht, bis er hineinging, um mit ihm zu reden.
Inwiefern? Das hört irgendwann auf. Ja? Warum hört das irgendwann auf? Genau. Genau. Mose selber strahlt nicht. Er ist nur das Röntgenbild, nicht die Quelle. Aber was für eine Herrlichkeit muss Gott haben, dass wenn man ihm so unmittelbar begegnet, wie das Mose ein einziges Mal in seinem Leben hatte, dass das noch tagelang nachstrahlt. Es ist in diesem Raum gewesen, dass ein Mann Gottes mal gefragt hat, das ist viele Jahre schon her, sehr viele Jahre. Bin mir nicht sicher. Ich denke, es war schon. Ja, natürlich, es war nach der DDR. Wir haben das erst 99 hier bezogen. Dass man Gottes hier mal gefragt hat, war ganz voll. Wer von euch ist gläubig? Dann haben sich fast alle gemeldet. Und dann war der geschockt. Und hat gefragt, warum sieht man das denn nicht? Ja. Da ist mir selber das erste Mal aufgefallen. Ich bin ja in einer gemeindlichen Tradition aufgewachsen, wo man die Ernsthaftigkeit des Glaubens auch möglichst durch so eine Miene deutlich gemacht oder versucht hat, deutlich zu machen. Ein ernster Gläubiger war eben ein ernster Gläubiger. Oder ein ernsthafter Gläubiger war ein ernster Gläubiger. Das habe ich bis dahin auch nie hinterfragt, weil es heißt ja im Neuen Testament, dass wir nicht durch nichtige unnützes Geschwätz und also so durch Nichtigkeiten die Heiligkeit Gottes verletzen sollen. Ich fasse das jetzt mal so kurz zusammen. Und das ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass weil die Frage kam, warum sieht man das nicht? Das offenbar um sich gegriffen hatte oder dass dann eine Nachwirkung gewesen war, vielleicht auch der DDR-Zeit oder des norddeutschen der norddeutschen Beherrschtheit oder meiner persönlichen Fehlprägung oder alles zusammen, dass der Abglanz der Herrlichkeit Gottes tatsächlich sich zu wenig widergespiegelt hat. Heute oder seit dieser Zeit, wann immer ich durch die Welt gehe und ich nicht besonders fokussiert bin. Es gibt nämlich Zeiten, da ist auch von Jesus die Rede, dass er sein Angesicht festmachte wie ein Kieselstein. Versteinerte Miene nennen wir das. Das ist dann, wenn man innerlich ganz beschäftigt ist mit einer Sache, die auf einen zukommt oder auf die man zugeht. Da verströmt man nicht unbedingt einen Glanz, sondern Entschlossenheit. Diese Zeiten gibt es auch. Aber wenn wir einigermaßen Muse haben und wir bewegen uns draußen, dann sollte etwas von dieser Herrlichkeit Gottes von uns ausgehen. Das ist diese berühmte Menschenwürde, von der es auch noch im Grundgesetz heißt, dass sie unantastbar sei. Ich wundere mich immer, dass man hier in dieser Region nicht so sehr viel davon sieht. Ich freue mich immer, wo immer ich bin, beim Autofahren oder an einer Kreuzung beim Halten oder beim Einkaufen, wenn ich einem Menschen begegne, der mit Maske ist es ja noch etwas schwieriger, der auf mein Lächeln zumindest antwortet. Oder gar der das sogar selber in seinem Gesicht trägt. Das ist ein grundlegendes Stück Abglanz der Herrlichkeit Gottes, die jedem Menschen mitgegeben ist. Beim Kleinkind hat man das nämlich und versucht das unbewusst auch zu wecken. Ein Kind lächelt man an und wenigstens beim Kind lächelt man auch noch zurück. Fast alle Menschen. Wenn Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Himmelreich nicht ererben, dann hat das eben auch solche ganz einfachen und praktischen Grundlagen oder Punkte, auf die wir zurückkommen können. Unsere jugendlichen Freunde und Freundinnen versuche ich immer wieder darauf hinzuweisen. Manchmal nur mit so einem ganz kurzen Zeichen. Es gibt ja diesen Spruch, wir können nicht für das Gesicht, mit dem wir geboren werden, aber wir sind für das verantwortlich, was wir mit 40 Jahren haben. Das ist wahr. Weil bis dahin haben wir Zeit, das zu prägen. Und ich hoffe, nicht alle enden so wie Frau Merkel mit unter dem Kinn zusammengeknoteten Mundwinkeln. Diese Gesichtsausdruck nannte man vor gut 30 Jahren Kommunistenschnauzen. Wenn wir die Bilder angucken, unserer damaligen Regierung, das hat mich immer, wirklich, das hat mich schon zu DDR-Zeiten immer traurig gemacht. Und das brennt mir bis heute. Dass von diesen ganzen Volksvertretern nicht ein einziger auch nur noch ein Rest von seiner von Gott geschenkten Ausstrahlung hatte. Alle hatte diesen verbissenen Zug. Es wäre ein Jammer, wenn wir als Gläubige genauso rumrennen. Wie gesagt, das kann schon mal passieren. Und es gibt auch Zeiten, da ist einem nicht nach Lächeln zumute. Aber wenn wir immer solche Miene zur Schau tragen, dann muss die Frage erlaubt sein, was von dem Abglanz der Herrlichkeit Gottes in unserem Leben eigentlich zu finden. Ich sage nochmal, es gibt Zeiten, da ist einem nicht nach Lachen zumute und da ist Lächeln auch nicht angebracht. Und es gibt Menschen, die in den prophetischen Dienst sind, denen ist auch zu guten Zeiten nicht nach Lachen zumute, weil sie das Wort Gottes in ihrem Mund und den Plan Gottes in ihrem Herzen haben. Wenn wir bei dem Propheten Jeremia lesen, in Klageliedern, mein Auge rinnt, oder wenn wir in den Psalmen lesen, deine Hand lastete Tag und Nacht auf mir und mein Saft wurde in Sommerdürre verwandelt, dann ist es klar, dass solchen Leuten nicht zum Lachen zumute ist. Und das gehört nicht dazu, wenn ich heute über dieses Thema spreche, dass man sagt, wir müssen jetzt alle wie die Pfefferkuchenmänner hier durch die Welt laufen. Mit so einem aufgeklebten Grinsen. Gibt es auch. Gibt auch solche Gläubigen, wo man fürchtet, dass irgendjemand ihre Mundwinkel an den Ohren angenäht hat. Das ist ähnlich unrealistisch. Aber normalerweise sollte etwas von der Herrlichkeit Gottes, die das Angesicht des Mose verwandelt hat, auch bei uns widerstrahlen. Warum? Unter dem Schöpfer? Nein, vor den Menschen.
Ja.
Ja? Okay. Ich frage aber ja nach der Quelle.
Weil er ist in uns, weil wir Zeugen sind.
Und dass Bitte?
Wir in Zeugen sind.
Waren ja die Israeliten auch. Es gibt einen riesen Unterschied. Gott sei Dank, Jesus unter uns. Nein, es gibt einen Unterschied und das hat was mit dem zu tun, was versucht wurde in den letzten 2 Jahren allen Menschen, zumindest in Deutschland, abzutrainieren. Bitte? Hat mit unserem Text zu tun. Lest nicht mal bitte.
Das Lachen.
Durch ja, Maske
sieht man es ja nicht.
Genau, die Maske. Heidi hat vorhin mit zu Recht darüber gelächelt und gesagt, Decke auf, Decke runter, was machen wir denn seit 2 Jahren? Ihr Lieben, das ist das Gefährliche in dieser Zeit. Und das will ich als Ende der Weihnachtsbotschaft uns als Gemeinde mit weitergeben. Mose hat so geleuchtet, war so erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Gab es im Neuen Testament übrigens nochmal, wann denn? Damit wir überhaupt nicht. Natürlich, auf dem Berg der Verklärung. Und es umleuchtete. es umleuchtet, Jesus. Die Gegenwart Gottes und Mose und Elias sind dort. Und ich denke, dass Elia nicht umsonst genannt wird. Nicht nur, dass Mose als Vertreter des Gesetzes und Elia als Vertreter der Propheten steht, sondern auch Elia hat ja etwas von diesem Leuchten Gottes erfahren. Und zwar, als er aufgenommen wird in den Himmel. Der feurige Wagen ist weiter nichts als die unmittelbare Gegenwart Gottes auf diesem Fürsten der Propheten, noch zu Lebzeiten.
Haben Sie nicht beide auch Gott von hinten, oder Mose Gott von hinten und Elia dieses Säuseln? War das auch Elia oder war
es? Nein, das war Elia, natürlich. Es war relativ nah, aber 2 Jahre später ungefähr, als er in diesem feurigen Wagen gen Himmel fährt, heißt es, dort ist die Herrlichkeit Gottes heruntergekommen und nimmt diesen Mann direkt auf. Und wieder sieht es jemand, der da nicht Feuer gefangen hat, in dem Sinne, dass sein Gesicht strahlt, aber der den Mantel des Elia herabfallen erlebt und in der Kraft dieser Würde genauso den Jordanteil, wie das vorher dieser Mann Gottes getan hat. Und wiederum dieser Mantel des Propheten begegnet uns bei Johannes dem Täufer als dem letzten der alttestamentlichen Propheten. Und auf dem Berg der Verklärung werden die Jünger von dieser Herrlichkeit Gottes umleuchtet. Eine lichte Wolke. Und das ist etwas anders, als Mose das erlebt hat. Inwiefern? Bei Mose war es ein verzehrendes Feuer. Durch Jesus ist das auf das menschlich erträgliche Maß verändert. So möchte ich das einmal sagen. Der eine kriegt den vollen Stromschlag ab und bei dem anderen ist dann die dauerhafte Batterie angeschaltet. Der Unterschied zwischen der Zeit Moses und unserer Zeit ist es, die Israeliten konnten dieses Leuchten eines Mannes, den sie ja kannten, schon jahrelang, der mit einmal strahlt wie eine Lampe, dessen Gesicht leuchtet, nicht aushalten. Wie soll man auch? Wir kennen heute solche Effekte, wir können dann mit irgendwelcher luminisierenden Essenz irgendein Gesicht einschmieren und wenn das dann angeleuchtet wird, dann erschrecken sich bis heute die Menschen. Ja, weil es ist nichts Natürliches, es ist nicht das, was wir üblicherweise kennen. Aber das Neue Testament, und da komme ich zu unserem Gegenbild, ist der Unterschied zwischen damals und heute.
Ja, die Decke ist auf dem Volk und nicht auf dem
Mann. Ja, aber ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Aber in dem Zusammenhang begegnen wir dem. Stimmt, bis heute ist die Decke auf dem Volk Israel. Nee, 2. Korinther Kapitel 3. Bitte einmal da reingucken. Dort haben wir das mit der Decke, aber das Ziel dieses Textes ist nämlich anders. Genau. Wir lesen einmal ab Vers 4. Solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit geschah, sodass die Söhne Israel nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? dass er leuchtet, hat ja mit den Tafeln des Gesetzes zu tun. Die Begegnung bewirkt den Abglanz, aber das mit sich tragen dieses von Gott gewirkten Bundes, die lässt ihn leuchten. Und das heißt hier, wenn schon das Angesicht Moses leuchten lässt, obwohl das vergänglich war, wie viel mehr wird der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen bleiben? Denn wenn sogar der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, dann ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Warum Dienst der Verdammnis? Genau. Über das Gesetz überführt von Sünde. Es reinigt nicht von Sünde. Es überführt von Sünde. Auch das ist ein Grund, warum man nicht strahlt. Wenn wir in solchen Prozess sind, dass Gott uns, dass Gottes Wort uns von Sünde überführt, dann bleibt kein Grund zum Strahlen. Dann ist man bedrückt. Aber selbst das hat in sich diese Kraft der Begegnung Gottes. Denn in dieser Hinsicht, also wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht wegen der überragenden Herrlichkeit. Das bezieht sich wieder auf Mose. Das Verherrlichte ist nicht verherrlicht wegen der überragenden Herrlichkeit. Also das ist vergänglich. Der Glanz auf dem Gesicht Moses ist vergangen und deutet darauf hin, erfahrbar darauf hin, dass auf diesem Weg diese dauerhafte Herrlichkeit nicht zu erfahren ist. Das weiß jeder Gläubige, der noch im Gesetz feststeckt. Und ich denke, fast jeder geht zumindest in Phasen durch, dass er sich bemüht, das Gesetz Gottes zu erfüllen. Wir haben das hier im Haus gerade, dass Leute diese Prozesse durchmachen. Dass sie diese Begegnung mit Gott haben, aber noch unter der Wirkung des Gesetzes sind, sich bemühen, selber versuchen, das hinzukriegen. Aber das ist nichts im Vergleich zu der überragenden Herrlichkeit, zu dem nämlich, was er richtig gesagt hat, das Innewohnende des Heiligen Geistes ist. Denn wenn schon das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Wo wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehens blicken sollten. Hier wird uns noch ein zweiter Grund genannt, den finden wir im zweiten Buch Mose nicht. Dort steht ganz klar, dass die das nicht ausgehalten haben, in das Leuchten des Gesichtes zu gucken. Hier wird nur darauf hingewiesen, dass Mose auch die Decke drüber gelegt hat, damit die anderen gar nicht merken, dass das Leuchten wieder nachlässt. Ich denke, auch das kennen wir. Jeder, der Begegnung mit Jesus hatte und diese Phasen der tiefen Übereinstimmung mit ihm kennt, hat sich gewünscht, dass er nicht mehr vorbei kommt.
Natürlich.
Das hat auch Petrus sich gewünscht und gesagt, Herr, lass uns drei Hütten bauen. Hier bleiben wir. Du sollst hier bleiben und Mose und Elia. Und das heißt, solange sie beschäftigt sind, dürfen sie auch dabei bleiben. Hier ist es gut. Endlich kein Stress. Endlich keine Leute, die dagegen quatschen. Endlich keine, die dich von der Klippe stoßen wollen. Endlich niemand, der uns verlästert und sagt, ihr seid doch schlimmer als die Verbrecher oder hier, was seid ihr denn für Leute, euer Meister? Holt die ganzen Nichtsnutze zusammen. Ist ja bis heute so geblieben. da möchte man doch gerne an solchen Punkt bleiben, wo alles in Ordnung ist. Aber, und da ist dieser Einschub, aber ihr Sinn, nämlich der des Volkes Gottes, ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Ich erlebe das jetzt neu. In den letzten Tagen hatte ich viele Kontakte mit anderen Leitern, auch mit gläubigen Leitern mit jüdischen Wurzeln. Und dort erlebe ich diese Empfindlichkeit. Wenn jemand das Alte Testament, wie es hier ganz eindeutig bezeichnet wird, als jüdische Bibel bezeichnet, da ist für viele schon die Diskriminierungsschwelle überschritten. Kann ich nachvollziehen. Aber muss man sich nicht dran festhalten. Natürlich, jüdische Bibel, was denn sonst? Gott sei Dank sind wir eingepflanzt worden in diesen Wurzelstock. Deswegen kann ich darin überhaupt keine Abwertung sehen, sondern eine Aufwertung. Die jüdische Bibel hatten ja schließlich der Herr Jesus selber und die ganzen Apostel auch. Und nur die. Alles andere ist für uns Heiden erst hinterher noch dazugekommen. Weil wir zu dumm sind. Muss ich auch ganz nüchtern sagen, zu dumm sind dieser tiefen Kultur, diese tiefe Kultur auszuschöpfen. Ich habe ja ganz kleines bisschen dran kratzen dürfen, weil ich mehr als 10 Jahre jetzt Kontakt zu anderen Kulturkreisen aufgraben durfte, die zumindest der hebräischen angenähert sind, deutlicher, viel deutlicher angenähert sind als unsere europäischen. Und dann erschließt sich das eine oder andere tatsächlich besser. Und ich sehe das als gnädiges Ergänzen für uns aus den Heidenvölkern, dass uns so viele praktische Hinweise gegeben werden im Neuen Testament. Zusätzlich zu dem, was sich an Offenbarung im Alten Testament ergeben hat und bis heute ergibt. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Und das ist tragisch und gnädig. Die Decke liegt auf den Herzen des Volkes Israel. Bis heute, buchstäblich bis heute. Warum? Ja, das hat einen Grund. Aus Gnade uns gegenüber. Weil die Zeit der Gnade für die Völker noch da ist. Deswegen ist Israel verstockt worden. Es ist nicht ihre Schuld. Es ist noch nicht mal ihre Verantwortung. Es ist Gottes Gnade uns gegenüber. Dass für sie das zugehalten wird, bis die Vollzahl der Heiden mit eingefocht ist.
Aber hat es nicht auch eine gewisse Notwendigkeit, was da heißt, durch die Eifersucht?
Natürlich. Ja, natürlich. Die Weisheit Gottes ist so umfassend, dass das so viele Aspekte hat, dass wir das sowieso in der Fülle kaum erfassen können. Oder nicht erfassen können, wenn ich ehrlich bin. Aber das, was wir erfassen, soll uns dankbar machen, erstens Gott gegenüber, zweitens dem Volke Gottes gegenüber und drittens unserem gemeinsamen Messias gegenüber, indem wir der Herrlichkeit Gottes begegnen. Und zwar ist das eine Auferstehungsherrlichkeit. Die Auferstehungsherrlichkeit ist größer als die vorige. Kann man ganz einfach daran merken, dass Jesus vor der Auferstehung eben wie ein Mensch an Fleisch und Blut gebunden war. Es ist viel mehr möglich, als wir uns denken. Ein Mensch kann auf dem Wasser gehen. Nicht nur Jesus, auch Petrus. Und heute macht man das mittels von irgendwelchen Hilfsmitteln. Das ist menschlich. Aber durch Türen? Das geht nicht. Das ist Auferstehung. Versucht man auch zu basteln und versucht man zu fantasieren, durch Beamen hierhin und dorthin zu kommen. Und ich sage noch was. Das, was wir normalerweise als Beamen bezeichnen, gehört auch noch zum Menschlichen. Philippus wurde hinweggenommen und an einen anderen Platz gesetzt. Auch das ist noch menschlich. Aber Auferstehungsherrlichkeit geht weit darüber hinaus. Das beamt uns dann in andere Dimensionen. Paulus nennt das so, ich war im wievielten Himmel? Ah, das habe ich gehört. Na, lass uns mal beim Biblischen, das war der dritte Himmel. Der siebte Himmel ist so eine Idee, wie man das... Ich weiß, das ist deswegen frage ich einfach mal. Wirklich, ich bitte darum, dass wir diese biblische Grundlage immer beachten bei unseren. Aber es ist vor allem das Wichtigste. Es wird uns so viel unnützer Müll in die Birne geträufelt, dass die wichtigen Dinge dabei zu verschwinden drohen. Ich weiß gar nicht, wo die steht. Zweiten Konterbrief. Ja, der lohnt sich. Ist ganz, ganz wichtig. Ich denke im Kapitel 11, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wo er sagt, ob im Leib oder aus dem Leib, ich weiß es nicht. Er war in der Gegenwart Gottes. Und er kann nicht beschreiben, körperlich, oder war das im Geist? Da sind wir näher dran, an der Auferstehungsdimension. Und doch ist das noch nicht das, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschenherz gekommen ist. Also ist die Auferstehungsherrlichkeit noch da drüben. Dann aber, wenn er sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen.
In 2. Korinther 12, der Anfang von 12.
Ja.
Im dritten Himmel.
Genau. Dann weiter. Also, wenn sich das Volk Gottes zum Herrn wendet, wird die Decke, die auf dem Gesetz Moses liegt, weggenommen. Dann können sie das erfassen, wie die Emmausjünger, denen der Herr die Schriften schließt. Ich erinnere mich bis heute an diese Zeit, als das in meinem Leben anfing. Ich habe wirklich bis dahin gekämpft darum. Ich habe immer nicht verstanden, wieso das manche Christen haben. Ich konnte es ja beobachten, dass es manche haben. Ich weiß nicht, wie lange ich Gott in den Ohren gelegen habe damit. Ich war auch schon einige Jahre gläubig. Ich habe mich dann gefreut, wenn ab und zu mal so ein Funke kam. So, als ob, wenn man lange ein Auto versucht zu starten, man merkt, oh, der Motor ist nicht ganz tot. Der könnte anspringen, er macht es bloß nicht. Und immer wieder versucht, mit einmal wieder. Und dann in kürzeren Abständen und dann läuft es. Heute, das Wort Gottes ist eine Freude. Das ist eine Freude, weil die Decke weggenommen ist. Weil Gottes Geist diese Verknüpfungen herstellt. Weil diese überströmende Herrlichkeit offenbar ist. Es ist sein Werk. Und es bedingt dass wir aus der Gerechtigkeit des Gesetzes ausgestiegen sind. Es braucht dieses sich ganz verlassen auf seine Gnade. Und das bedeutet eigentlich weiter nichts, ganz praktisch, als dass wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Auch die Sorge über die uns innewohnende Sünde. Das ist das, womit wir am meisten gequält werden und am längsten abgehalten werden. Weil, und das ist ich nenne das Quantensprung, zwischen Römer 7 und Römer 8, dem unter die Sünde verkauft sein und dem alle Zeit danken, dass wir nicht mehr dem Gesetz der Sünde unterworfen sind, sondern dem Gesetz des lebendig machenden Geistes. Gott selber tut das. Wer diesen Sprung schaffen will, sollte sich mit diesen beiden Kapiteln beschäftigen. Und die verinnerlichen. Römer 7, Römer 8, merkt man diesen krassen Unterschied. Römer 8 ist nicht zu haben ohne Römer 6 und 5 und 4. Das ist ein sehr systematisch aufgebauter Brief. Wie das für Europäer nötig ist. Für gelehrte Europäer zumindest. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Wenn wir nicht mehr verstecken, was uns von Gott abhält, sondern wenn wir ihn das hinschmeißen, dann wird die Decke weggenommen. Dann offenbart er sich selber. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Gerade jetzt wird wieder viel über Freiheit geredet. Man zitiert die alten Führer der Menschheit, die sagen, Freiheit ist immer auch die Freiheit des Andersdenkenden. Oder ein Philosoph hat vor kurzem daran erinnert, Freiheit ist nicht, dass ich tun kann, was ich will, sondern dass ich nicht tun muss, was ich nicht will. Das stimmt. Ich sage es nochmal. Freiheit ist nicht, dass ich tun kann, was ich will, sondern dass ich das nicht tun muss, was ich nicht will. Das ist wirklich ein wahres Wort. Denn das bedeutet auch Freiheit von der Sünde. Freiheit von der Sünde heißt nicht, ich kann nicht sündigen, sondern Freiheit von der Sünde heißt, ich muss nicht mehr. Freiheit ist, dass ich nicht tun muss, was ich nicht will. Auch politische Freiheit, genauso. Auch die Freiheit, in einer Gesellschaft oder in einer Familie. In der Familie ist das begrenzt, weil dort gerade Kinder erst lernen, dass Freiheit immer Grenzen hat. Heute versucht man eine unbegrenzte Freiheit zu etablieren, ohne zu bedenken, dass das nichts anderes bedeutet als Manipulierbarkeit. Freiheit ist immer in den Grenzen unserer Gottesbeziehung, unserer Würde als Gegenüber, als Ebenbild Gottes. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Diesen Vers, ihr Lieben, wünschte ich, schreibt sich jeder in seiner Bibel an. Der letzte Vers in Kapitel 3 im 2. Korinther. Weil das, die Weihnachtsbotschaft und dieses Nachleuchten der Weihnachtszeit am besten beschreibt. Wir alle werden verwandelt indem wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes anschauen. Die Herrlichkeit Gottes begegnet uns zuerst hier in der Gemeinde. Deswegen, sich in der Gemeinde zu verhüllen, ist ein direkter Eklat gegenüber dem Wort Gottes. Die Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes geschieht aber auch in der Begegnung mit jedem Gegenüber, mit jedem Menschen. Deswegen ist diese dauerhafte Verhüllung eine Verhöhnung Gottes. Es gibt Situationen, wo man sich schützt. Ich sage nicht, dass einer, der gerade Asbest schleift, ohne Maske rumrennen soll. Oder jemand, der irgendwie einen staubigen Raum auszufegen hat, der darf sich gerne schützen, gerade damit es nicht seine eigene Herrlichkeit beschädigt. Aber es ist nicht legitim, dass die Herrlichkeit Gottes, die wir mit aufgedecktem Angesicht anschauen sollen, umverwandelt zu werden, permanent blockieren oder sie einander entziehen. Ich bin es gewohnt, in der Gemeinde aufgebaut zu werden, seit vielen Jahren. Die meisten wissen, dass ich durchaus anstrengende Wochen habe, nicht unbedingt in der Menge dessen, was ich arbeite, sondern in den Begegnungen oder in den Auseinandersetzungen, denen ich mich zu stellen habe. Und ich komme oftmals matt und umgangssprachlich hat man ausgebrannt in die Gemeinschaft der Gläubigen. Und ich erlebe seit Jahren Auferbauung und neue Kraft und neue Freude. Ich habe das so hingenommen, aber ich habe mich in der letzten Zeit gefragt, was ist eigentlich denn so anders? So, was sind die tollen Begegnungen? Man sieht sich ja doch fast immer irgendwann auch zwischendurch. Was ist hier anders? Das eine ist anders. Das ist der einzige Platz in den letzten 2 Jahren, wo man in einer Menge Menschen mit aufgedecktem Angesicht begegnet. Das dürfen wir nicht vergessen, dass darin die Kraft Gottes erfahrbar wird. Weil, und ich lese das nochmal, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Das, was die Israeliten damals nicht bei Mose ertragen konnten. Sie konnten sein aufgedecktes Gesicht nicht ertragen. Ihm haben sie eine Maske vorgehängt. Frage, ist das vielleicht auch der Grund, was man heute versucht? Will man die Herrlichkeit Gottes innerhalb einer Menschheit, die dem Ende entgegengeht, gar nicht mehr sichtbar sein lassen? Könnte das der tiefere Sinn dessen sein, dass man immer und immer und immer wieder versucht, menschliche Angesichter zu verhüllen? Für uns ist wichtig, dass wir selber uns der Würde bewusst sind. Die Würde, dass Gott uns würdigt, die Herrlichkeit Christi anzuschauen, weil das die Quelle unserer Verwandlung ist. Es gibt viele ähnliche Stellen. Ich erinnere nur an eine, Hebräer 12. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Immer wieder werden wir ermuntert, unseren Blick auf ihn zu richten, in dem die ganze Fülle Gottes leibhaftig wird. Unsere Väter, Vorväter haben diese Dinge viel bewusster gehabt. Richte den Blick nur auf Jesus. Das ist einer dieser Glaubenslieder. Ich wünsche uns, dass wir das in unserem Alltag praktizieren. Dass wir weggucken von dem frustrierenden, überfordernden, belastenden, ich sage das den Kindern mal, auch mal weggucken von den Hausaufgaben oder von den schlechten Sensoren, hin auf den, der den Spalt zwischen Himmel und Erde gefüllt hat. der die ganze Last der verlorenen Menschen auf sich genommen hat und der Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat. Das soll unser Blickrichtung auch in dieser vor uns liegenden Woche sein. Damit wir verwandelt werden in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist also kein einmaliger Prozess, ihr Lieben, sondern das ist eine dauernde mehr als Herausforderung, erneuter, wirklich. So wird auch der inwendige Mensch Tag für Tag erneuert. Eine permanente Verbesserung. Wenn auch der äußere Mensch verfällt, Falten, Flecken, runzelt nicht, wird der innere Tag für Tag erneuert. Das, ihr Lieben, habe ich Gott sei Dank von Kleinkind an erlebt. Alte Geschwister, die die Herrlichkeit Gottes abgestrahlt haben, wo ich mich von Kind an hingezogen gefühlt habe. Das wünsche ich uns, dass wir solche Leute sind, die etwas von dem widerstrahlen, was Jesus in uns ist, mitten in einer Zeit, die dem Gericht und der Vernichtung entgegengeht. Und deswegen bleibt das eine Grund der Freude mitten im Leid. Amen.